Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Hi, Massimo Maio ist hier. Herzlich willkommen. An was denken Sie bei Musik aus der DDR? Ich hätte einen Vorschlag. Das ist DDR-Musik aus den 80ern. Postpunk, Avantgarde, Reggae, Dub, wie auch immer man das nennen möchte. Das ist ein Song von unter anderem Ronald Lippock, der nach der Wende dann ziemlich bekannt und prägend geworden ist mit Bands wie To Rococo Rot oder Tarwater und der eben aber auch schon in den 80ern Teil der DDR New Wave Szene gewesen ist, zusammen mit vielen anderen Künstlerinnen und Künstlern. Gerade ist ein ganzes Buch erschienen, samt drei LPs, das sich dieser ziemlich vergessenen, aber wichtigen Phase deutscher Musikgeschichte widmet. Auch Bands wie Rammstein zum Beispiel oder Alvanoto oder auch das sehr wegweisende Kunstmusikprojekt Rasta Noton. All diese Musikerinnen und Musiker haben ihren Ursprung in dieser DDR-Postpunk-Szene. Wir schauen und hören uns diese Szene jetzt genauer an. Wir sprechen über dieses Buch samt LP, heißt Magnetizstadt DDR. Und ich spreche mit einem der Herausgeber, mit Alexander Pelemann. Herzlich willkommen.
Hallo.
Magnetizstadt DDR, diesen Titel können wahrscheinlich nicht alle verstehen und einordnen. Was hat es mit diesem Titel auf sich?
Ja, da haben wir einen kleinen Stolperer eingebaut, aber das musste dann auch sein, weil das Magnetbanduntergrund, das wir seit längerem benutzen, ja im Grunde genommen eine Ableitung von diesem Begriff ist, der aus der sowjetischen Gegenkultur kommt. Samizdat hat man sicherlich schon mal gehört, also Selbstverlag. Tamizdat meint dann Verlag im Ausland. Und dann gab es den schönen Röntgenizdat. Das war ein Umlauf auf Röntgenfolien, wo so Sounds eingraviert wurden. Das war so in den 50er Jahren angesagt. Und dann kam der Magnetizdat. Und das war dann ein Umlauf von Underground-Material auf Tonbändern zuerst, den großen Spulentonbändern und dann eben später auf der Kassette, wie es auch in der DDR dann praktiziert wurde. Insofern ist das auch so eine Einordnung in die Gesamtgeschichte des osteuropäischen Undergrounds.
Genau, Underground, oppositionell, nicht regimetreu. Das waren sehr unterschiedliche Musikerinnen und Musiker, die da zusammengekommen sind, die Sie da jetzt auch versammeln in Ihrem Buch und Ihrer LP. Kann man das zusammenfassen? Was zeichnet den Sound dieser Magnetband-Untergrundszene aus?
Den zeichnet vor allen Dingen aus, dass er sehr divers ist. Insofern ist die Klammer sehr weit gesteckt. Ich bemühe da immer gerne so die Eckpunkte. Postpunk, Poesie spielt ja eine große Rolle. Performancekultur, das war eine Form, wie es auch in die Öffentlichkeit kam. Super 8-Film ist auch noch ein Ausdrucksmittel. Und das sind so Eckpunkte, zwischen denen sich die verschiedenen Künstler bewegt haben. Man hat gerne alles Mögliche gemacht, gerne auch das, was man gar nicht so wirklich konnte. So ein bisschen im Geiste auch der genialen Dilettanten, die ja in West-Berlin prägend war. Und da vermengt sich dann ganz viel. Also New Wave, Dark Wave, Experimentelles, Avantgardistisches, Improvisiertes. Und das haben wir zusammengesammelt, nebeneinander gestellt und wirkt dann hoffentlich in dieser Mixtur.
Wir können ja mal reinhören in einen anderen Ausschnitt von einem Musiker, den wahrscheinlich alle kennen, nämlich den Keyboarder von Rammstein, Flake heißt der. Der hat damals unter Flake und Pete den Granatendub zum Beispiel gemacht. Also Dub-Einflüsse, Industrial-Einflüsse, klingt so ein bisschen wie das Ostpendant zu einstürzende Neubauten, oder wie würden Sie das sagen?
Durchaus könnte man vermuten, dass man vielleicht die Dub-Version der Neubauten kannte. Die zirkulierten ja damals allerdings auch nur auf Kassette in Westdeutschland. Das Lustige bei Flake ist, dass er sich in Richtung Dub auch beeinflusst zeigte von polnischem Reggae, den er wiederum in Polen erlebt hat. Da gab es eine große Reggae-Szene. Und das hat dann unter anderem dazu beigetragen, dass er sich dann diesbezüglich da probiert hat. Flake war jemand, der eine Hauptband hatte, das war Feeling B, aber dann, weil er dieses handliche Casio-Keyboard hatte, in allen möglichen Projekten dann auftauchte und dort seine Spuren hinterlassen hat. Und Flake und Pete ist eines dieser Projekte. Da kann ich übrigens vorausschicken, wir werden diese Kassette, die 1990 erschienen ist, Flake und Pete, dann irgendwann auch komplett mal auf Vinyl machen. Also wir arbeiten weiter und graben weiter.
Die Kassette, das Magnetband scheint eine besondere Rolle zu spielen. Was waren denn sonst die Instrumente, das Equipment, mit dem in den 80ern in der DDR so gearbeitet wurde, also in dieser Szene?
Auch da gab es eine relativ große Bandbreite. Es gab Leute, die extrem experimentiert haben, die selber Sachen gebaut haben, die sich Dinge irgendwie besorgen mussten, borgen oder wie auch immer. Und es gab Leute, die hatten Westzugänge, hatten Großeltern, die zum Beispiel reisen konnten, die dann Sachen mitbrachten. Und die waren dann besonders privilegiert. Das findet sich dann auch im Buch wieder, wie dann Leute, die zum Beispiel ein Vierspurgerät hatten oder diverse Effektgeräte oder einen gewissen Synthesizer, dann zu wichtigen Figuren wurden, weil um die herum sich dann plötzlich Projekte entspannen und die dann hereingeholt wurden, um Dinge überhaupt möglich zu machen. Im Wesentlichen war das alles verglichen mit dem, was im Westen zur Verfügung stand, extrem improvisiert. Und das wiederum zeitigt dann auch eigenwillige und eigenwertige ästhetische Lösungen.
Spannend finde ich auch die Rolle der Frauen, die ja in ihrem Buch auch immer wieder zur Sprache kommt. Also sie sprechen da zum Beispiel über die Band EOG, Erweiterter Orgasmus. Das war eine reine Frauenformation. Was für eine Bedeutung hatten diese Musikerinnen damals, auch im Vergleich zu den männlichen Musikern?
Also der Anteil an weiblichen Musikern oder Musikerinnen, der war entsprechend, wie es sich sonst in Subkulturen auch aufstellt, relativ gering. Es gab natürlich mit Punk nur so einen Selbstermächtigungsdruck, der dann auch wirksam wurde, dass man einfach die Instrumente ergriffen hat. EOG sind eigentlich ein Ausdruck dessen. Erweiterter Orgasmus, eigentlich eine Ableitung musikalischer Arm der Erfurter Künstlerinnengruppe. Das war die einzige Frauenkünstlergruppe der DDR, die auch relativ hoch in der Quantität waren. Das waren etwa so 10 Frauen, auch immer mit Andockenden. Und das bewegte sich so am Rande auch der Punkszene in Erfurt, beziehungsweise die haben dann mit den Punks auch kooperiert und haben diese Energie, die Punk ausstrahlte, dann aufgenommen und dann aber eben zu eigenen Bedingungen umgesetzt, zu diesen eigenwilligen Improv-Sounds, beziehungsweise da gibt es auch sehr viel so Vokalakrobatik, wird dann so lautmalerisch gearbeitet. Mhm. Da gibt es auch sehr, sehr viel Material, das eben auch noch nicht zugänglich gemacht wurde und das ist auch noch so ein Auftrag, der mitschwebt. Mhm. Was wir versucht haben, in diesem größeren Block zu den Frauen noch darzustellen, ist, dass sich das eben wirklich schwierig aufgestellt hat und es war Zeit, da endlich mal hineinzuleuchten. Mhm. Also nicht nur die ästhetischen Aufstellungen oder die Aufstellung zum Repressionsapparat, der natürlich auch immer mitgedacht werden muss, darzustellen, sondern eben auch in diesen Konfliktraum zu gehen und da auch mal ein paar Dinge auf den Tisch zu legen, die dann weiter diskutiert werden sollten.
Das Interdisziplinäre ist jetzt immer wieder durchgekommen bei dem, was Sie gesagt haben, dass es eben nicht nur Musik war, sondern auch viel Überschneidung zu Kunst, Poesie, Literatur. Ich finde die Bandnamen, die sprechen da auch. Also es sind sehr besondere Bandnamen, wie Rosa Beton, die arroganten Sorben, Aufruhr zur Liebe. Das sind sehr klangvolle und bis heute sehr gut funktionierende Songnamen und da hört man vielleicht auch diese Überschneidung zu Poesie und Literatur.
Definitiv, aber das war auch im Westen natürlich gängig, also im Rahmen der frühen kreativen sogenannten neuen deutschen Welle, Einschütze, Neubauten, Freiwillige Selbstkontrolle, Pali Schaumburg und so weiter und so fort, das waren auch alles sprechende Namen.
Ja.
Frigitte Hodenhorst-Mundschenk ist zum Beispiel einer, der mir immer sofort einfällt, der auch erstmal geschluckt werden muss in seiner Ballung.
Ja.
Ja klar, das war ein Ausdruck. Viele dieser Bands haben sehr prononciert mit Poesie gearbeitet. Manche haben wirklich auch mit Poeten gearbeitet. Rosa Extra zum Beispiel ganz explizit mit Bert Papenfuß und Stefan Döring, Leonard Lorik, ein Dichter, hatte gleich 4, 5 verschiedene Projekte, die seine Texte umgesetzt haben. Bei einem hat er auch selber gesungen, bei Fett. Und das war eine gängige Form des Selbstausdrucks und dann, wie schon angedeutet, gerne auch mit allen möglichen Dingen verbunden, performativ oder eben auch bildkünstlerisch oder wie auch immer.
Herr Peenemann, was wir noch nicht so besprochen haben, ist die politische Dimension. Oder ich frage mich, was hat diese Künstlerinnen und Künstler verbunden? Gab es da so eine politische Dimension auch oder ging es vor allem um die Lust am Sound, am Experiment?
Na, beides. Also man darf diesen Spaßfaktor, der auch bei Punk zum Beispiel natürlich eine große Rolle gespielt hat, das Modische, das neue Ding, das reingereicht wird, nicht unterschätzen. Aber in einem Staat, in dem jede Handlung, jede Aktion, jede Äußerung politisch eingeordnet wurde, politisch gedeutet wurde, ist jede Handlung in diesem Bereich auch sofort politisiert. Und wenn man es selber nicht begriffen hat, dann hat es der Staat einem relativ schnell klar gemacht. Das gilt vor allen Dingen halt für die Punk-Szene, die einen ganz starken Repressionsdruck Anfang der 80er Jahre mit einem Höhepunkt 83, 84 hatte, die fast zerschlagen wurde. Und das betraf auch viele derjenigen, die wir hier ab gebildet haben, die dann später eben ästhetisch Richtung Postpunk marschiert sind, aber eben diese Repressionserfahrung auch hatten. Darüber schreiben wir auch im Buch. Man müsste vielleicht den Bogen noch ein bisschen weiterspannen hin zu Wolf Biermann. Mhm. Der Moment, als Wolf Biermann ausgebürgert wurde und nicht mehr ins Land gelassen wurde, was ja auch eine geradezu absurde Handlung war, insofern, als das ganz viele raus wollten. Und der taucht im Westfernsehen auf und sagt, ich will wieder zurück.
Ja.
Das war ein ganz wichtiger Moment insofern, als dass für viele damit klar war, dass diese Rolle des kritischen Intellektuellen, der so eingreift in die Gesellschaft, höchstwahrscheinlich bei den politischen Aufstellungen, bei dieser Führerschaft keine Rolle spielen kann. Oder zumindest nicht die Rolle, die man sich vielleicht selber auch zulegen würde. Und das zusammen mit Punk brachte dann eher das Bemühen darum, sowas wie temporäre, autonome Räume oder Momente vielleicht eher zu schaffen, indem man sich dann kreativ ausdrückte. Und für viele, das muss man auch immer mitdenken, war das eine Zwischenphase, um dann selber auch irgendwann dieses Land zu verlassen. Mhm. Also viele haben im Grunde genommen mit diesem Ticket schon in der Tasche aufgespielt, dadurch vielleicht auch ein bisschen freier aufgespielt, mehr riskiert. Und dann, das muss man auch immer dazu sagen, und das wird im Buch auch mehrfach verhandelt, gibt es dann diese Öffnungsmomente ab so 1985, 86. Das Jugendradio D64 öffnet sich, bringt diese Spezialsendung Paroktikum. Und da ist die Szene ein bisschen dann gespalten worden. Das heißt, das System öffnet sich. Es hat natürlich Bedingungen, zu denen man spielen kann. Es gibt die sogenannten Einstufungen, die man durchlaufen muss, vor solchen Kommissionen, die einem dann sowohl das Honorar zuweisen, das ist dann diese Einstufung, als eben auch die Bandnamen abnehmen oder eben nicht abnehmen, sagen, nein, unter so einem Namen darf man nicht spielen, ästhetische Momente bewerten, Texte natürlich bewerten. Und das waren Prozedere, dem sich viele im Underground dann auch nicht aussetzen wollten. Andere haben dann wiederum gesagt, okay, ich sehe mich noch nicht auf dem Absprung, ich will das jetzt wagen, ich gehe diesen Weg, ich möchte zum Beispiel auch im Radio gespielt werden, ich möchte vielleicht auch sogar bezahlt werden, um so eine, naja, Nebenexistenz vielleicht neben der DDR-Realität für sich zu schaffen. Und da gab es dann natürlich moralische Aufstellungen, in denen man sich dann bewegen musste und die werden bis heute diskutiert. War das Verrat? War das nicht Verrat? Hat man sich dadurch auf dieses repressive System eingelassen? Ja. Aber wie weit und wie weit kann man das moralisch bewerten? Inwieweit senkt sich dann die Waagschale?
Ne? Ja, also viel unterschiedlicher Umgang natürlich, genauso unterschiedlich wie die Menschen, Künstler und die Kunst ist. Aber solange die Szene da war, wir sprechen jetzt immer von dieser Szene, kann man denn sagen, dass es diese Szene gab und dass es diese Orte gab, wo die so präsent waren und dass sie die Jugendkultur geprägt haben und es viele Leute gehört in der DDR?
Auch da gibt es ja diese beiden Phasen. Die erste, etwa bis 1985, bedeutete, dass man im Wesentlichen angewiesen war auf die evangelische Kirche, die natürlich so ein Notraum war, die sich in den 70er Jahren schon geöffnet hat für die Hippies, für die Blueser, die sogenannten Bluesmessen eingerichtet hat und die dann für die nächsten schwarzen Schafe sozusagen die Türen offen gehalten hat. Und das waren dann natürlich die Punks, die da hineinströmten. Da hat die Kirche nicht ganz genau gewusst, worauf sie sich da einlässt und nur wenige haben es durchgehalten, aber es gab Orte, es gab Kirchen, die zu regelmäßigen auch Auftrittsorten und Versammlungsorten wurden. Hier in Berlin die Erlöserkirche zum Beispiel oder die Galiläerkirche im Friedrichshain und es gab andere Kirchen über das Land verteilt, aber es waren wenige. Aber das gab's. Es gab gerade das Jubiläum von 40 Jahren, das erste Punkfestival der DDR in der Christuskirche in Halle. Das ist ein Ort war, wo auch regelmäßig Sachen dann stattfanden, belagert von den staatlichen Repressionsorganen, die in den Kirchen übrigens nicht eingriffen. Deswegen, das war so eine Art Deal mit dem Staat. Dort sind die nicht einmarschiert, die haben die Leute natürlich dann davor weggesammelt, zumindest es versucht. Und dann öffnet sich das, es gibt erste Jugendclubs, die natürlich FDJ-Jugendclubs sind, die, man könnte auch sagen, unterwandert werden, okkupiert werden, die dann sich diesen neuen Szenen öffnen und dann spielen sich eben diese ästhetischen Gegenmomente, als wie man sie immer noch begreifen kann, plötzlich auf staatlicher Ebene ab. Und dasselbe gilt fürs Radio. Es gibt diese Sendung Paroktikum, zweistündig, später wöchentlich sogar ausgestrahlt, wo von Anfang an de facto illegales DDR-Material läuft, wo eine Band wie Aufruhr zur Liebe, die wirklich auch im Underground verblieb, plötzlich gespielt wird. Und dann gibt es einen Resonanzraum im Land, wo die Leute mitkriegen, aha, sowas geht. Und dann schicken die auch ihre Kassetten dorthin. Und dann produziert das wiederum eine neue Welle von Leuten, die ja auch gerne mal Airplay haben wollen. Und das sind so die verschiedenen Ebenen. Mhm. Am Ende war es so, dass in den letzten beiden Jahren der Existenz der DDR im Palast der Republik, wo die Volkskammer saß, die sogenannten Tage der Jugend stattfanden, wo diese Bands, die eigentlich kurz vorher noch wirklich im Underground waren, plötzlich veranstaltet wurden. Eine Band wie die Agi Geige zum Beispiel aus dem Karl-Marx-Städter Underground, eine ganz tolle Arty-Band, wo eben die Künstler, die dann später Rasta Noton betrieben haben, herkamen. Die haben dann plötzlich im Palast der Republik gespielt. Aber auch da clashte es. Auch da standen plötzlich das Publikum und die Stasi-Ordner sich auf der Bühne gegenüber und schubsten sich.
Pogo war dann was anderes als Pogo. Sie haben ja 2006 schon mal ein Buch rausgebracht zu dieser Szene. Das war dann schnell vergriffen, dieses Buch. Vielleicht auch deshalb jetzt ein neues Buch. Aber vielleicht auch, weil Sie das Gefühl haben, es gibt noch mehr zu erzählen. Oder was ist Ihr Hintergrund? Was fehlt noch vielleicht in dieser Geschichtsschreibung?
Also dieses Buch 2006, das war das erste sogenannte Zonik Spezial, zumindest so ein Magazin, das ich seit 1993 betrieben habe, wo auch vorher schon DDR Underground, aber eben auch osteuropäisch einmal stattgefunden hat. Das ist mir sehr wichtig, so als Vergleichsmoment. Und 2006 war das Buch insofern begrenzt, als dass wir zwei CDs beiliegen hatten. Jetzt haben wir ja diese abgekoppelte LP, Triple LP, muss man betonen. Und das Material, das auf den CDs sich wiederfand, wurde von so einem Herausgeber oder Kompilateurenkollektiv zusammengestellt. Und das hat dann ganz stark das Buch insofern begrenzt, als dass wir natürlich nicht über etwas schreiben wollten, was sich auf den CDs nicht wiederfindet. Also es war diese Wechselwirkung, aber ich hatte wenig Einfluss auf die Zusammenstellung. Ja. Das heißt, es war begrenzt schon durch diese Wechselwirkung und es war begrenzt, weil wir uns relativ schnell ein Release-Date gesetzt haben mit einer großen Veranstaltung in der Volksbühne. Und dann war klar, okay, dann muss das Buch fertig sein. Das heißt, es gab Dinge, Interviews, die gemacht wurden, die dann nicht mehr hineinkamen und sich jetzt erst in diesem Buch 17 Jahre später wiederfinden, mit Conny Schleimer und Ralf Kerbach von der Band Zwitschermaschine zum Beispiel. Und dann, ja, war der Release-Tag, ausverkauftes Haus in der Volksbühne, über 100 Künstler aktiv, und das hat sich dann sehr erfolgreich abgesetzt, aber dann gab es auch ein paar Urheberrechtsprobleme und dann hat man sich auch auf andere Themen gestürzt. Und 17 Jahre später ist dann das zweite Buch, das einfach notwendig war, weil so viel Material noch zusätzlich gefunden wurde und sich anempfohlen hat, dass wir gesagt haben, okay, wir greifen ähnliche Themen auf. Es gibt auch natürlich Künstler, die im ersten Buch drin waren, die unter anderen Gesichtspunkten hier abgerufen werden. Aber es gibt genug Neues, unter anderem die Region. Also Karl-Marx-Stadt spielt eine sehr viel größere Rolle. Leipzig, Dresden, Erfurt, die Künstlerinnengruppe oder eben Themenkreise wie Frauen in der Szene. Und dann hat sich eben dieses doch relativ opulente Buch jetzt ergeben.
Dann schauen wir mal, wie schnell das vergriffen ist und die drei Platten dazu und ob es dann vielleicht in ein paar Jahren noch eins geben wird. Dieses Buch jetzt heißt Magnetizdat DDR, Magnetband Untergrund Ost 1979 bis 1990. Ist erschienen im Verbrecherverlag. 464 Seiten kosten 29 €. Und ich habe gesprochen mit einem der Mitherausgeber, mit Alexander Pelemann. Herzlichen Dank, Herr Pelemann.
Ich danke Ihnen.